Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Nüchtern und mit Helm. Der Bundesrat will den Verkehr auf den Straßen sicherer machen. Bukarest einfach. Der Europarat verurteilt die Massendeportation der Roma. Doch in Frankreich bleibt alles wie gehabt, unser Schwerpunkt. Heulen und Zähneklappern. Premierminister Cameron verpasst den Briten das härteste Sparprogramm aller Zeiten. Und schließlich Stabwechsel bei der Handelszeitung. Statt klein-klein denkt der neue Chef nun ans große Ganze.
Die Handelszeitung möchte keine Bäume zählen, sondern den Wald beschreiben.
Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Eva Gammeter mit den Nachrichten.
Mit 36 Massnahmen will der Bundesrat die Zahl der Verkehrsopfer um ein Viertel senken. Ein Teil der Vorschläge des sogenannten Via Sicura-Pakets zielt auf Unfallverhütung ab. So sollen Autos künftig auch bei Tag mit Licht fahren. Und für Neulenker, Lastwagen und Busfahrer soll ein faktisches Alkoholverbot gelten. Weiter will der Bundesrat Raser härter anpacken. Ihr Auto soll vom Gericht eingezogen und verkauft werden dürfen. In einer Stellungnahme befürwortet der Touring-Club der Schweiz im Großen und Ganzen die vorgeschlagenen Massnahmen. Die britische Regierung hat im Parlament die Details ihres drastischen Sparbudgets vorgelegt. In den nächsten 4 Jahren sollen im öffentlichen Dienst 500.000 Stellen gestrichen werden. Die Kürzungen betreffen fast sämtliche Ministerien. Steigen sollen hingegen die Ausgaben für die Schulen. Weiter soll bis im Jahr 2020 das Rentenalter um 1 Jahr auf 66 Jahre erhöht werden. Zurzeit liegt das Budgetdefizit Großbritanniens bei 11% des Bruttoinlandprodukts. In Frankreich verhärten sich die Fronten im Streit um die Rentenreform weiter. Auf Befehl der Regierung räumte die Polizei blockierte Zufahrten zu Treibstoffdepots. Dennoch hatte ein Viertel der Tankstellen im Land heute kein Benzin. Straßen, Bahn und Luftverkehr waren auch heute stark beeinträchtigt. In der Stadt Lyon kam es am Vormittag erneut zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und der Polizei. Der spanische Ministerpräsident Zapatero hat überraschend seine Regierung umgebildet. Neuer, starker Mann im Kabinett des Regierungschefs soll Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba werden. Außenminister Moratinos, der im Konflikt zwischen der Schweiz und Libyen vermittelt hatte, und 5 weitere Minister scheiden aus der Regierung aus. Wer in der Schweiz privat mit einem Motorboot unterwegs ist, soll sich künftig ebenfalls an einen Grenzwert von Alkohol im Blut halten müssen, wie im Straßenverkehr. Der Bundesrat will zudem eine Rechtsgrundlage schaffen für Atemalkoholproben bei der Binnenschifffahrt. Der Bundesrat hat einen Mindestlohn für Hausangestellte festgelegt. Sie sollen mindestens 18.20 Franken in der Stunde verdienen. Angestellte mit einer Ausbildung auf diesem Gebiet sollen bis zu 22 Franken in der Stunde erhalten. Der Bundesrat legte die neuen Ansätze fest, weil die Löhne in dieser Branche immer wieder unterschritten wurden. Der Gewerbeverband reagiert mit Kritik und spricht von einem unnötigen Eingriff in die Marktwirtschaft. Lässt sich ein Ehepaar nach der Pensionierung scheiden, sollen künftig beide Partner finanziell gleichgestellt sein. So sollen Vorsorgegelder, die während der Ehe einbezahlt wurden, je zur Hälfte geteilt werden. Hierfür lässt der Bundesrat eine Gesetzesrevision ausarbeiten. Der Bundesrat will ferner den Bereich der Lotterien und des Geldspiels in einem Verfassungsartikel neu regeln. Es soll sichergestellt werden, dass die Gewinne der Lotterien und Wetten vollumfänglich gemeinnützigen Zwecken dienen in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport. Bei den Spielbanken oder Casinos bleibt die Gewinnverteilung weitgehend gleich. Der Entwurf des Bundesrates ans Parlament ist ein Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative. Die Initianten äußerten sich zufrieden und sind bereit, ihr Volksbegehren zurückzuziehen. Der ehemalige Bischof von Basel, Kurt Koch, wird Kardinal. Koch leitet seit Juli den päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Päpstliche Räte werden in der Regel von einem Kardinal geführt. Insgesamt hat Papst Benedikt heute die Ernennung von 24 neuen Kardinälen angekündigt. Sie werden die purpurroten Zeichen ihrer Würde am 20. November erhalten. Die US-Großbank Morgan Stanley ist im dritten Quartal wieder in die roten Zahlen gerutscht. Sie verbuchte einen Verlust von 90 Millionen Dollar. Das Kapitalmarktgeschäft sei schleppend verlaufen, erklärte die Bank. Im zweiten Quartal hatte Morgan Stanley noch einen Gewinn von 1,6 Milliarden ausgewiesen. Zum Eishockey. Die ZSC Lions haben einen neuen Chefcoach. Es ist Bengt Ake Gustafsson, der in den letzten 5 Jahren die schwedische Nationalmannschaft führte. Der bisherige Coach Colin Muller und sein Assistent Bob Leslie wurden entlassen. Die ZSC Lions holten bisher in 16 Meisterschaftspartien lediglich 20 Punkte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.477 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.109 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.34,14 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,14 Rappen. Zum Wetter. Im Norden fällt in der Nacht lokal Schnee bis gegen 600 Meter. Morgen hat es im Osten und an den Voralpen zuerst noch Wolken, dann scheint, wie bereits in den anderen Regionen, die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden 7, im Süden 14 Grad. Am Freitag ist es im Norden zuerst freundlich, dann ziehen zunehmend Wolken auf, im Süden bleibt es überwiegend sonnig. Höchsttemperatur im Norden 7, im Süden 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Via Sicura. Der Bundesrat will mehr Sicherheit im Straßenverkehr und stößt damit auf viel Zustimmung. Schluss mit freiwillig. Künftig sagt der Bund, wer wie Energie sparen muss. Direkt und schnörkellos, wie der höchste Klimaforscher Deutschlands bei Angela Merkel gut Wetter macht. Dann verbotene Wege, weshalb Polizisten im Internet bald keine Pädophilen mehr jagen können. Blut, Schweiß und Tränen. Nach den fetten Jahren müssen die Briten nun eisern sparen. Appelle, Tadel und leere Worte. Der Europarat will die Rechte der Roma stärken, doch das Echo ist kläglich, besonders in Frankreich. Unser Dossier. Und schließlich der Traum vom Matrosen auf dem Tanker, der nun Captain auf einem Schnellboot werden will. Beat Balzli wechselt vom Spiegel auf den Chefsessel bei der Handelszeitung. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.de. CH. Am Anfang war die Vision Zero, die Vision, dass es überhaupt keine, also null Verkehrstote mehr geben soll. Die Idee wurde wegen der heftigen Kritik ziemlich schnell begraben. Jetzt heißt das Ding Via Sicura und soll die Zahl der Unfalltoten und Schwerverletzten auf den Straßen um einen Viertel reduzieren. Via Sicura ist ein Maßnahmenpaket, das Verkehrsminister Moritz Leuenberger kurz vor dem Ende seiner Amtszeit durch den Bundesrat gebracht hat. Kritik gibt's an dieser abgespeckten Version auch, aber besonders heftig ist sie nicht mehr. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
10 Jahre hat es gedauert, bis der Bundesrat Via Sicura ins Parlament verabschiedet hat. Im Bundesrat sei Via Sicura auf großen Widerstand gestoßen, so Verkehrsminister Leuenberger. Darum habe er die Vorlage zurückgenommen und auf eine neue Zusammensetzung des Bundesrats gewartet.
Und in neuer Komposition, ich sage es ausdrücklich, auch in einer anderen Geschlechterbesetzung, mit einem ganz anderen Bewusstsein, was es heißt, Straßenverkehrsopfer zu sein, konnte ich jetzt die Vorlage verabschieden und ich bin sehr froh darum.
Das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten um einen Viertel zu senken. Die wichtigsten Maßnahmen: Autos sollen künftig auch bei Tag mit Licht fahren. Für Neulenker, Lastwagen und Busfahrer gibt es ein faktisches Alkoholverbot. Der Führerausweis wird nur noch befristet bis zum 50. Lebensjahr abgegeben. Für eine Verlängerung braucht es einen Sehtest. Kinder dürfen erst ab 7 Jahren mit dem Velo auf die Straßen. Bis 14 müssen sie einen Helm tragen. Eine generelle Helmpflicht für Velofahrer ist vom Tisch. Auch Maßnahmen gegen Raser sieht Via Sicura vor, zum Beispiel den Einzug des Autos. Maßnahmen, die bei den Autofahrern zusätzliche Kosten verursacht hätten, zum Beispiel Zuschläge auf der Haftpflichtversicherung, hat der Bundesrat gestrichen. Denn diese wurden in der Vernehmlassung am meisten kritisiert. Trotzdem geht das Paket für SVP-Generalsekretär Martin Baltisser noch viel zu weit.
Wir werden sicher dort eben einsetzen, wo letztlich eben auch die Eigenverantwortung eingeschränkt wird, eben beispielsweise, dass Fahrerinnen und Fahrer schon ab dem 50. Altersjahr hier zusätzliche Einschränkungen haben, aber auch Einschränkungen eben in Bezug beispielsweise auf ein Mindestalter für das Velofahren auf der Straße oder Helmtragepflichten. Solche Sachen gehören für uns nicht in ein solches Programm.
CVP-Generalsekretär Tim Frey stört sich daran, dass über 70-Jährigen das Fahren von Minibussen verboten werden soll.
Das ist für uns sinnlos, insbesondere dann, wenn wir schauen, was der Preis dafür ist, den wir bezahlen, nämlich, dass wir das ganze Gemeinwesen, das auf ehrenamtlichen Tätigkeiten aufbaut, hier stark beschneiden.
Der TCS äußert sich skeptisch zum Einbau von Blackboxes bei Rasern sowie Alkohol-Wegfahrsperren. Wer seinen Fahrausweis über längere Zeit wegen Alkohol am Steuer abgeben musste, soll sein Auto nur noch starten können, wenn er zuvor in eine speziell eingebaute Wegfahrsperre geblasen hat. Doch noch mehr stört Stefan Müller vom TCS, dass Versicherungen Zugriff zum Verzeichnis administrativer Maßnahmen haben sollen.
Also Sie sehen so quasi, Herr Müller hat das und das begangen in der Vergangenheit und so könnte natürlich eine Versicherungsgesellschaft, wenn sie ihr persönliches Register sieht, vielleicht Rückgriff auf Sie nehmen und Leistungen kürzen und wir sind einfach aus Datenschutzgründen strikte gegen dieses Einsichtsrecht.
Der VCS wiederum vermisst Maßnahmen zum Schutz von Fußgängern und Velofahrern, insbesondere bauliche Maßnahmen wie Velowege. Gerhard Tuband vom VCS.
Und die Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen wiederum ist für den Bundesrat kein Thema. Und aus diesem Grund befürchten wir eben, dass diese baulichen Maßnahmen Stückwerk bleiben werden, wenn man sich nicht zusätzliche Geldquellen erschließt.
Fazit: Da das Paket keine zusätzlichen Kosten verursachen soll, bleibt die Kritik im Rahmen. Ob aber Unfallschwerpunkte von den Kantonen tatsächlich behoben werden ohne spezielle Gelder, muss sich erst noch zeigen.
Katrin Hug. Wie umweltfreundlich müssen Autos oder Haushaltsgeräte sein? Das konnte die Industrie bis jetzt selber festsetzen. Erst wenn diese freiwilligen Vereinbarungen nicht eingehalten wurden, konnte der Bund verbindliche Vorschriften erlassen. Dieses Vorgehen hat sich für den Bundesrat nicht bewährt, zu langsam und zu ineffizient, so sein Urteil. Deshalb will er künftig die Energiesparziele von Anfang an selber vorgehen, sehr zum Ärger der Industrie. Elisabeth Pestalozzi.
Es ist eine gänzliche Abkehr vom bisherigen Prinzip, was der Bundesrat nun beschlossen hat. Heute ist es Sache der Industrie, mit welchen Maßnahmen sie die Energiesparziele für Geräte, Fahrzeuge und Anlagen erreichen will, auf freiwilliger Basis. Doch für Umweltminister Moritz Leuenberger funktioniert dies viel zu wenig gut.
Die Freiwilligkeit spielt eine zentrale Rolle, aber sie muss natürlich wahrgenommen werden. Und wenn wir feststellen, dass sie ungenügend wahrgenommen wird, müssen wir auf das Primat der Politik pochen und sagen, dann geben wir eben voran und warten nicht auf den Input der Betroffenen.
Künftig will der Bund die Zügel selber in die Hand nehmen können, wenn er der Wirtschaft nicht zutraut, dass diese die Energiesparziele selber im Sinne des Bundes umsetzt. Zum Beispiel auf dem Verordnungsweg Grenzwerte festlegen oder Sanierungsvorschriften für heizintensive Bauten erlassen. Das Ziel des Bundesrates ist klar: eine effizientere Energiepolitik. Moritz Leuenberger.
Wir können unsere Effizienzziele schneller erreichen. Wir haben immerhin Vorgaben, die wir erreichen müssen und wir sahen, dass wir sie so nicht erreichen können und ein Beitrag dazu.
In der Branche, die sich künftig nach den Vorgaben des Bundes würde richten müssen, fühlt man sich vor den Kopf gestoßen. Der Wechsel von der Freiwilligkeit zu verordneten Vorschriften versteht Urs Neff beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse für Infrastruktur, Energie und Umwelt zuständig nicht. Der bisherige Weg habe sich für die meisten Produkte bestens bewährt, sagt er.
Es gibt einen einzigen Bereich, wo es bisher nicht funktioniert hat und das ist im Bereich der Automobile. Aber aufgrund dieses einzigen Misserfolgs das ganze Prinzip jetzt in Frage zu stellen, das ist schade.
Den Vorwurf des Misserfolgs in der Automobilbranche will man bei der Vereinigung der Automobilimporteure nicht gelten lassen. Man sei zwar zeitlich im Verzug, gibt Andreas Burgener, Direktor von Autoschweiz, zu.
Aber wir werden das Ziel von 6,4 Litern pro 100 Kilometer spätestens in 1,5 bis 2 Jahren erreichen. Also somit hat diese freiwillige Vereinbarung funktioniert.
Burgener befürchtet massiv höhere Kosten, wenn der Bundesrat zum Beispiel ohne Rücksicht auf EU-Standards strengere Vorschriften für Autos erlassen würde. Autoschweiz und Economy Suisse werden sich in der Vernehmlassung, die nun eröffnet ist, massiv gegen die Abkehr von der Freiwilligkeit wehren. Und Moritz Leuenberger wird als Altbundesrat verfolgen können, ob sein angestrebtes Primat der Politik in Energiefragen jemals wahr wird.
Jemand, der Leuenberger wohl gut verstehen kann, ist Hans-Joachim Schellenhuber. Schellenhuber ist Physiker und Klimaforscher in Potsdam und er gilt als einer der führenden Köpfe seines Fachs. Er hat einmal gesagt, er verachte die Politik. Und jetzt muss er sich diesen Satz immer wieder vorhalten lassen. Denn mittlerweile ist Hans-Joachim Schellenhuber Präsident des Wissenschaftlergremiums, das die deutsche Bundesregierung berät. Und da bewegt er sich auch in den Kreisen der Weltpolitik. Heute war Schellenhuber Hauptreferent am Swiss Climate Forum in Thun und Gast im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS. Und da war Politik das Hauptthema. Martin Dorer fasst zusammen.
Auf seine Kanzlerin lässt er nichts kommen. Sie mache wohl nicht alles richtig, gar zu euphorisch will Hans-Joachim Schellenhuber nicht wirken. Aber Angela Merkel sei eine herausragende Frau in der Politik. Und eine, das ist für den Potsdamer Wissenschaftler wichtig, die nicht nur zuhört, sondern auch versteht, wovon er spricht. Denn Merkel hat theoretische Physik studiert, wie er selbst. Und das allein mache einen Unterschied.
Sie ist in der Hinsicht ein Glücksfall und gibt es aber auch in anderen Ländern natürlich intellektuell hochstehende Politiker, die vielleicht nicht die Physik begreifen, aber doch komplizierte Zusammenhänge.
Und da schiebt Schellenhuber gleich einen Mann in den Vordergrund, den man in Klimafragen nicht auf dem Podest erwartet hätte. Den russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin.
Putin ist sicherlich einer der brillanten Politiker.
Und das, obschon der kühle Rechner im Kreml erst einmal vor allem die Vorteile der Klimaerwärmung sehen wollte. Zum Beispiel, dass er in den heute noch vereisten Gebieten seines Landes besser an Öl- und Gasvorräte käme. Aber, unterstreicht Schellenhuber, wenn es ernst gelte in Klimaverhandlungen, sei auf Russland meist Verlass.
Das Interessante ist übrigens, dass Russland, wenn es dann hart auf hart kommt, in der Regel mit der Europäischen Union, sprich insbesondere mit Deutschland, gemeinsam Umweltpolitik betreibt. Das heißt, Russland verhält sich nicht wie Saudi-Arabien.
Die Amerikaner seien da viel schwierigere Partner. In den USA hätten heute Wissenschafts- und damit Vernunftfeinde Auftrieb, Leute, die ihr Land abschotten wollten. Wenn dieser Trend anhalte, sei ein Dialog über die großen Probleme der Welt nicht mehr möglich.
Schauen Sie, Weltgesundheitsproblematik, das ist eine Zeitbombe von ungeheuren Ausmaßen, nicht? Ernährung der Weltbevölkerung, 9 Milliarden Menschen. Es stehen so viele globale Probleme an und die politischen Strukturen sind schwächer denn je.
Nicht nur in den USA. Da redet einer, der fast überall Zugang hat und meist wenigstens angehört wird. Es gäbe andere, die dieses Privileg mit ihm teilten, sagt Schellenhuber, der Potsdamer Klimaforscher, aber viel zu wenige. Meist würden die Wissenschaftler im Palast nicht vorgelassen. Majestät hat keine Zeit. Nicht einmal die halbe Stunde, die es mindestens brauche, um die Gefahren des Klimawandels zu erklären.
Es bedeutet, dass ein Normalpolitiker, der 16 Stunden am Tag arbeitet, unterwegs ist, vielleicht nur 1% seiner Zeit widmet den Informationen, die für die großen Richtungsentscheidungen notwendig sind. Und das hat mit unserer politischen Kultur zu tun, die natürlich im Wesentlichen dröhnender Leerlauf ist, so würde ich das bezeichnen. Ein Getriebe, das sich immer schneller, immer lauter dreht, aber letztendlich nichts mehr bewegen kann. Und das heißt, die generelle Frage ist, ist unser politischer Betrieb überhaupt noch in der Lage, das Übermaß an Informationen zu verarbeiten, das heute zur Verfügung steht? Und die Antwort ist im Augenblick nein.
Gouverner, c'est prévoir, die Voraussicht als Grundlage des Regierens, das war einmal. Heute sind Politiker Getriebene, sie agieren kaum mehr, sie reagieren oft nur noch auf wachsende Umwelt-, Finanz- oder Sicherheitsrisiken. Und keiner mag der Erste sein beim Wechseln der Räder am fahrenden Zug. Man spielt auf Zeit, nicht um besser zuhören zu können, eher um länger nicht zuhören zu müssen, wenn von drohenden Gefahren die Rede ist. Politiker fordern dann von der Wissenschaft Aussagen mit hundertprozentiger Sicherheit.
In Wirklichkeit wollen die Politiker, wenn sie etwas machen sollen, was Kosten verursacht, und Kosten könnten auch Wählerstimmen sein, die man verliert, dann wollen sie 100% Sicherheit.
Und die ist nicht zu haben. Wir wären Scharlatane, würden wir so etwas anbieten, sagt Schellnhuber. Aber große Katastrophenszenarien könne die Wissenschaft heute mit einer 90-prozentigen Gewissheit prognostizieren. Und wer stiege denn in ein Flugzeug, wenn der Kapitän eine Absturzgefahr von 90% voraussagen würde? Niemand.
Die wirkliche Sicherheit hat man immer erst, wenn der Unfall komplett geschehen ist. Und wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich das die Strategie der Gesellschaft das Ganze ist, lass uns mal drauf ankommen, wird vielleicht doch nicht so schlimm werden, nicht? Bevor ich in meinem Alltag eine Bequemlichkeit aufgebe, das bringt einen natürlich schon zur Verzweiflung.
Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber im Beitrag von Martin Durrer. Keiner der wichtigsten Industriestaaten hat ein derart hohes Defizit wie Großbritannien. Es beträgt 10%. Aber kein anderer Industriestaat tritt nun auch derart heftig auf die Sparbremse wie das Vereinigte Königreich. Schon seit Monaten hat die neue liberal-konservative Regierung ihre Rosskur angekündigt. Heute wurde es konkret. Das Programm reicht vom massiven Stellenabbau im öffentlichen Dienst über tiefere Sozialleistungen bis zum höheren Rentenalter. Martin Alliot über die Sparmaßnahmen.
Today is the day when Britain steps back from the brink.
Heute habe sich Großbritannien vom Abgrund entfernt, behauptete der britische Schatzkanzler George Osborne zuversichtlich. Man kann es auch anders sagen. Die liberal-konservative Koalition hat den britischen Untertanen 6 Monate lang das Folterbett des Prokrustes in den grellsten Farben beschrieben. Heute wurden sie draufgespannt. Heute wurde es konkret. Aus den abstrakten Tabellen, orakelte der neue finanzpolitische Sprecher der Opposition, Alan Johnson, werden Schicksale.
Today is the day that abstract figures and spreadsheets turn into people's futures, people's jobs, people's pensions, people's services, their prospects for the future.
Jetzt gehe es konkret um Arbeitsplätze, Renten, öffentliche Dienste. Das Ausmaß ist in der Tat enorm, aber die Aufgabe auch. Bis 2015 sollen 125 Milliarden Franken eingespart werden, um das sogenannte strukturelle Defizit, das auch dem Wachstum widersteht, auszumerzen. Osborne gab Einzelheiten, die manchem Abgeordneten das Blut in den Adern gefrieren ließen.
Quangos will be abolished, services will be integrated, assets will be sold, and the administrative budgets of every main government department will be cut by a third.
Ämter werden abgeschafft oder verschmolzen, Wertobjekte verkauft und die Ministerialbürokratie in jedem Departement um ein Drittel verringert. Das wären dann netto 490.000 Staatsbedienstete, die 2015 nicht mehr auf der Gehaltsliste stehen. Jeder Zwölfte muss gehen. Das betrifft nicht nur die Zentrale im Londoner Viertel Whitehall, das betrifft auch die Kommunen, die fast ausschließlich von der Großzügigkeit der britischen Staatskasse abhängen. Selbst Osborne gab zu, dass die Kürzungen eine Herausforderung darstellten.
There will be overall savings in fundings to councils of 7.1% a year for 4 years.
7% weniger gibt's, und zwar jedes Jahr. Das sind Schwimmbäder, Bibliotheken, Altenheime. Immerhin, die Schulen wurden verschont, der Gesundheitsdienst sogar vollumfänglich ausgenommen. Neben dem Personalbestand hatte Osborne dafür die Wohlfahrtszuschüsse im Visier, bei denen er schon im Juni empfindliche Abstriche vorgenommen hatte.
Taken together, all these welfare measures I have outlined will save the country 7 billion pounds a year.
Fast 11 Milliarden Franken will er pro Jahr sparen. Das betrifft Wohnzuschüsse, das betrifft Zahlungen an die Arbeitsunfähigen. Denn niemand soll künftig vom Staat mehr erhalten als jene, die um geringen Lohn arbeiten. Arbeit, so das Motto dieser Regierung, soll sich wieder lohnen. Vorausgesetzt natürlich, dass es Arbeit gibt. Die Labour-Opposition befürchtet, die drastischen Sparmaßnahmen erstickten die fragile Konjunktur. Labour weigert sich unverändert, die Schuld für das Rekorddefizit auf sich zu nehmen. Die Einsparungen seien nicht bloß verantwortungslos, sondern auch unnötig.
Mr. Speaker, this spending review is not about economic necessity, it's about political choices.
Die Redimensionierung des britischen Staates ist, in Labours Augen, das eigentliche Herzensanliegen der rabiaten Tories. Sparen nicht als Last, sondern aus Lust. Tatsächlich allerdings hängt das riesige Defizit wie ein Betonklotz an der britischen Wirtschaft und der Staat ist in den letzten Jahren fett und lähmend geworden. Ob die Abmagerungskur allerdings die Privatwirtschaft zu Höhenflügen ermutigt, bleibt die große Unbekannte. Selbst wenn es gelingt, die Ministerialbürokratie abzuspecken und den Wohlfahrtsstaat auf die wirklich Bedürftigen zu bündeln.
Martin Alliot. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Der schwierigen Fahndung nach Pädophilen im Netz, dem neuen Chef der Handelszeitung und der halbherzigen Unterstützung für die Roma in Europa und erst recht in Frankreich. Im Kampf gegen Pädophile im Netz geht der Polizei in vielen Schweizer Kantonen Ende Jahr ein wichtiges Instrument verloren. Bislang konnten sich Polizisten nämlich in Internetforen als Kinder ausgeben und Pädophile, die mit ihnen Kontakt suchten, dingfest machen. Diese verdeckte Ermittlung erlaubt die neue nationale Strafprozessordnung nicht mehr. Viele sind darüber empört, auch die Zürcher Kriminalpolizei. Parlamentarier wollen zwar für Abhilfe sorgen, aber diese kommt auf jeden Fall zu spät. Aus Zürich, Klaus Ammann.
Ab dem 1. Januar 2011 können viele Schweizer Polizeikorps nicht mehr verdeckt im Internet nach Pädophilen ermitteln. Damit gehe ein wichtiges Instrument zur Verbrechensprävention verloren, sagt der Zürcher Polizeisprecher Marco Cortesi. Polizisten geben sich heute in sogenannten Chatrooms auf dem Internet, nämlich als Kinder oder Jugendliche aus und kommunizierten entsprechend. Mit Erfolg.
Es ist so gewesen, dass wir eigentlich jedes Mal, wenn wir ins Netz gegangen sind, innerhalb von wenigen Minuten eine Person hatten, die dann auch Kontakt mit Jugendlichen suchten. Und obwohl die Ermittlungen sehr aufwendig und langwierig waren, konnten wir doch letztes Jahr 9 Personen überführen. Und dementsprechend ist es natürlich nicht sehr befriedigend, wenn wir jetzt das nicht mehr machen können.
Auch Regula Schwager von der Zürcher Opferberatungsstelle Castagna bedauert die neue Situation.
Wir empfinden diese Veränderung als fatal. Da wurde eine Möglichkeit, wirklich wirksam Prävention gegen sexuelle Ausbeutung an Kindern und Jugendlichen zu betreiben, ausgeschaltet. Und das finden wir sehr schade.
Dass diese Möglichkeit der Ermittlung gegen Pädophile im Internet ab dem 1. Januar wegfällt, das wüssten die zuständigen Behörden in den Kantonen bereits, seit das Bundesgericht vor 2 Jahren ein entsprechendes Urteil gefällt habe, sagt der SP-Nationalrat und Strafrechtsprofessor Daniel Josic.
Diese Lücke hat gewissermaßen das Bundesgericht geschaffen, indem es mit dem sogenannten Manuela 13-Entscheid, wo es auch um einen Chat-Unfall der Stadtpolizei Zürich ging, plötzlich seine Praxis geändert hat und gesagt, dass solche Ermittlungsmethoden nun neu als verdeckte Ermittlung zu betrachten sind. Hätte man das nicht gemacht, würde das Problem gar nicht existieren.
Für Daniel Josic ist dieser Bundesgerichtsentscheid schlicht falsch, weil die Polizei im Internet nicht gleich verdeckt ermittle, wie zum Beispiel, wenn sich ihre Mitarbeiter über Monate ins organisierte Verbrechen einschleusten. In Chatrooms auf dem Internet machten Polizisten nämlich einfach das, was alle machen, sie operieren unter einem Pseudonym. Daniel Josic hat deshalb bereits 2008 im nationalen Parlament einen Vorstoß eingereicht, mit dem das Gesetz so geändert werden soll, dass Ermittlungen gegen Pädophile im Internet nicht mehr als verdeckt gelten sollen. Der Vorstoß hat realistische Chancen auf eine Mehrheit, doch die Änderung würde frühestens in 2 Jahren in Kraft treten. Die Kantone hätten grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Polizeigesetze anzupassen, um Internetfahndungen weiterhin zu ermöglichen. Doch nur Vereinzelte wie Schwyz haben dies rechtzeitig getan. Die Zürcher Sicherheitsdirektion will das kantonale Polizeigesetz unterdessen zwar auch ändern, doch viel zu spät. Kantonale Lösungen seien in diesem Bereich jedoch sowieso nur Notnägel, gibt Polizeisprecher Marco Cortesi zu bedenken.
Weil die Grenzen natürlich in der Schweiz und auch auf der ganzen Welt im Internet nicht gegeben sind. Darum ist es auch wichtig, dass nicht jeder Kanton ein eigenes Polizeigesetz hat, die das richtige und weitere Vorgehen regelt.
Genau aus diesem Grund hoffen die meisten anderen Kantone bis heute auf eine Lösung auf Bundesebene. Strafrechtsprofessor Daniel Josic rät den kantonalen Polizeikorps nun aber, die Hände ab dem 1. Januar nicht einfach in den Schoß zu legen. Sondern
ich bin der Ansicht, dass die Polizei einfach weitermachen sollte, wie sie das bisher gemacht hat. Und da muss man Präzedenzfälle schaffen, die dann das Bundesgericht wieder beurteilen muss.
Der Zürcher Strafrechtsprofessor hofft nämlich, dass das Bundesgericht bei einem neuen Prozess dann seine Praxis von selbst überdenkt, bevor Gesetzesänderungen auf nationaler Ebene für Klarheit in Sachen Pädophilenfahndung im Internet sorgen.
Klaus Ammann berichtete. Die Wirtschaftskrise hat eine Mediengattung besonders stark getroffen, die Wirtschaftspresse. Allein im letzten Jahr gingen da die Inserateeinnahmen um einen Drittel zurück und die Handelszeitung, die größte Wirtschaftszeitung der Schweiz, hat letztes Jahr auch einen Zehntel ihrer Leser verloren. Doch nun herrscht bei der Handelszeitung Aufbruchstimmung. Mit einem neuen Konzept und neuem Personal geht sie auf Leserfang und mit einem neuen Chefredaktor. Der kommt vom deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel und heißt Beat Balzli. Klaus Bonanomi hat ihn getroffen.
Als investigativer Journalist hat sich Beat Balzli profiliert. Er recherchierte Wirtschafts- und Bankenthemen, er enthüllte den Spitzelskandal bei der Deutschen Telekom. Er wurde ausgezeichnet mit dem Henry-Nannen-Preis und zum Wirtschaftsjournalisten des Jahres in Deutschland gewählt. Nun kehrt er von Hamburg zurück in die Schweiz und wird mit 44 Jahren Chefredaktor.
Nach 10 Jahren Spiegel ist das eine unheimlich reizvolle Aufgabe, weil der Spiegel ist natürlich ein toller Arbeitgeber für einen Journalisten. Es ist der absolute Traumjob. Aber der Spiegel ist natürlich auch ein großer Tanker. Die Redakteure sind die Matrosen auf diesem Tanker. Nach 10 Jahren hat man auch mal Lust, vielleicht Captain zu werden auf einem Schnellboot und eigene Ideen, Erfahrungen in einem größeren Projekt selber umzusetzen.
Anstatt selber große Geschichten zu recherchieren und zu schreiben, werde es nun seine Aufgabe sein, seine Leute mit Tipps und Ideen zu unterstützen, damit es künftig in der Handelszeitung mehr recherchierte Hintergrundstücke gebe.
Das ist ganz klar mein Ziel. Ich bin natürlich ein glühender Anhänger von Wochenjournalismus, der einerseits kritisch hinterfragt und andererseits Kontexte aufzeigt, der Hintergründe beschreibt, der beschreibt, was wichtig bleibt und nicht nur, was wichtig scheint. Es geht darum, sich zu distanzieren vom täglichen, teilweise auch vom sonntäglichen Inforauschen und natürlich dem Leser die Zusammenhänge zu erklären.
Auf einen kurzen Nenner gebracht:
Die Handelszeitung möchte keine Bäume zählen, sondern den Wald beschreiben.
Balzli ist dabei in einer beneidenswerten Lage. Sein Verleger, Axel Springer Schweiz, der etwa auch den Beobachter und die Bilanz herausgibt, stellt ihm die nötigen Mittel zur Verfügung.
Der Verlag investiert in ein Projekt, das wir komplett neu vom Stapel lassen, mit auch zusätzlichen Mitteln, was ja im Printgeschäft heute nicht mehr selbstverständlich ist.
So wurden mehrere neue Stellen in Redaktion und Produktion geschaffen und etliche bekannte Journalistinnen und Journalisten vom Haus Tamedia abgeworben. In der neu gestalteten Handelszeitung liest man heute zum Beispiel eine aufwendige Titelgeschichte zum Thema Schwarzarbeit oder auf einer ganzen Seite Hintergründe zur Einstellung des Verfahrens gegen Viktor Wechselberg. Vermehrt sollen in der Zeitung aber auch prominente Ökonomen zu Wort kommen. Den Auftakt macht heute Nouriel Robini mit einer Analyse des drohenden Währungskrieges zwischen den USA und China. Dann sollen auch etwa der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz wie auch dessen wissenschaftlicher Gegenspieler Ken Rogoff regelmäßig zu lesen sein. Diese Promi-Kolumnisten teilt sich die Handelszeitung mit anderen Zeitungen im deutschen Sprachraum. Auf diese Weise will man bei der Handelszeitung auch ein breiteres Publikum ansprechen, jenseits von Investoren und Kleinaktionären, die die Zeitung vor allem aus Interesse am Börsengeschehen gelesen hätten und von denen viele das Blatt in Zeiten der Wirtschaftskrise und sinkender Aktienkurse abbestellt hätten. Es gäbe dieses breit interessierte Publikum, meint Balzli, und begründet dies mit seinen Erfahrungen beim Spiegel.
Wir haben einen Text gemacht nach der Lehman-Pleite über den Bankraub, so hieß damals diese Geschichte. Über 25 Seiten haben wir die Finanzkrise aufgerollt, erklärt, anhand von Menschen erzählt. Und mit dieser Geschichte hat der Spiegel am Kiosk mehrere hunderttausend Hefte mehr verkauft als sonst.
Beat Balzli, der neue Chefredaktor der Handelszeitung. «18:35 Uhr, wir kommen zum Dossier. Der Aufschrei war heftig, als Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy im Sommer ankündigte, rigoros gegen die Roma in Frankreich vorzugehen. Das ging so weit, dass die Europäische Union seinem Mitglied Frankreich eine Strafe in Aussicht stellte, und zwar wegen der Diskriminierung einer Volksgruppe. Doch das alles scheint vorbei und vergessen. Die EU hat ein mögliches Verfahren gestern ad acta gelegt. Anders der Europarat in Straßburg. Dort ist der Umgang mit dem Minderheitenvolk der Roma sehr wohl ein Thema. Dazu dann gleich mehr. Zunächst aber blicken wir nach Frankreich, wo es um die Roma-Politik wieder sehr still geworden ist. Aus Paris, Rudi Mader.
Als Präsident Sarkozys Popularitätswerte im letzten Sommer auf ein Rekordtief absackten, als Polizisten und Jugendliche sich in Grenoble Straßenschlachten lieferten und als auch noch im Loiretal Fahrende randalierten, dann schloss sich Sarkozy die Rolle des starken Manns zu spielen. Er kündigte medienwirksam die Räumung von illegalen Siedlungen an. Ein Rundschreiben des Innenministeriums zeigte, im Visier waren vor allem Roma-Siedlungen. Dabei ist die Zahl der Roma in Frankreich seit 5 bis 6 Jahren stabil. Es handelt sich um 10.000 bis 12.000 Personen. Frankreich hat Ausländer ohne gültige Aufenthaltsbewilligung auch schon immer ausgewiesen. Neu war nur, dass Sarkozy diesmal die Fernsehkameras rief und versuchte, aus seinem harten Vorgehen gegen die Roma politisches Kapital zu schlagen. Nach den scharfen Protesten aus aller Welt buchstabierte das Élysée zurück. Das Innenministerium formulierte das ominöse Rundschreiben in aller Eile um und der neue Text vermeidet jede Diskriminierung einer Volksgruppe. Paris versicherte Brüssel, die Rechte der Ausgewiesenen würden respektiert, es gebe keine Massenausweisungen von Roma, jeder Fall werde einzeln geprüft. Dass das in der Praxis oft nicht stimmt, zeigen die Entscheide der Gerichte. Die Eingaben von Roma, die ihren Wegweisungsbefehl juristisch anfechten, werden meist gut geheißen. Die Ausweisungsbefehle werden zu summarisch ausgestellt. Viele Roma werden de facto auch gezwungen, das Land freiwillig zu verlassen. Wer der Fürsorge zur Last fällt, Stichwort Krankenversicherung, oder wer durch aufdringliches Betteln auffällt, wird unter Druck gesetzt und vor die Alternative gestellt. Entweder ihr geht freiwillig und wir zahlen euch noch eine Rückkehrhilfe, oder ihr erhält einen Ausweisungsbefehl und müsst das Land auf eigene Kosten verlassen. Die Zahl der freiwilligen Ausreisen ist danach gestiegen, wie das Ministerium für Immigration stolz mitteilt. Doch das Thema Roma ist in Frankreich vom Tisch. Die immer heftiger werdenden Auseinandersetzungen über die Rentenreform haben es völlig in den Hintergrund verdrängt. Für Sarkozy hat sich die Anbiederung beim rechtsextremen Front National auch politisch nicht ausbezahlt. Seine Popularität steht nach wie vor auf einem Tiefpunkt. Was Sarkozy im rechten Lager an Sympathisanten gewonnen hat, hat er in der Mitte gleich wieder verloren. Die ganze Operation war ein Schlag ins Wasser. Seine Kritiker meinen, typisch Sarkozy.
Rudi Mader. Der Europarat hat das französische Vorgehen zum Anlass genommen, um den Umgang mit den Roma grundsätzlich zu thematisieren, und zwar für ganz Europa. Dazu wurde für heute eine Art Roma-Gipfel einberufen. Doch gerade westeuropäischen Ländern ist das Thema offensichtlich lästig oder nicht wichtig genug. Statt Minister sandten sie lediglich Staatssekretäre, Diplomaten oder Ministerialbeamte nach Straßburg. Fredrik Steiger berichtet.
Frankreich ist erleichtert, dass die EU die Diskussion um die Massenabschiebung von Tausenden von Roma beendet hat. Es gebe seit gestern keine Anschuldigungen gegen Paris mehr, freut sich Europaminister Pierre Lelouch. Dass es sich heute in Straßburg dennoch zu dem Thema äußern musste, gründet darin, dass die zweite große europäische Organisation, der Europarat, anders als die EU, die Roma-Debatte bewusst weiterführen will. In Straßburg wurde Frankreich ohnehin von Anfang an weit schärfer kritisiert als in Brüssel und riskiert am Ende gar eine Verurteilung durch den Menschenrechtsgerichtshof. Besonders Thomas Hammerberg, der Menschenrechtskommissar des Europarates, wehrt sich dagegen, das Thema bereits wieder ad acta zu legen.
What has struck me in the most recent exchanges has been the almost total absence of self-criticism.
Und empörend sei das völlige Fehlen von Selbstkritik dort, wo Roma diffamiert, drangsaliert und massenhaft deportiert wurden.
The prejudices against them are widespread.
Noch seien die Anti-Roma-Vorurteile in ganz Europa weit verbreitet. Noch sei die Benachteiligung dieser Volksgruppe offenkundig. Das Problem sei also längst nicht gelöst. Genau deshalb berief der Generalsekretär des Europarats, Torbjörn Jagland, für heute ein hochrangiges Treffen ein.
We should use the heavy debate that we had and still have as an opportunity.
Man müsse die jüngste Debatte dazu nutzen, endlich konkret etwas zu tun. Dazu seien weder neue Gesetze noch neue Erkenntnisse oder neue Geldmittel nötig, was auch EU-Kommissarin Viviane Reding unterstrich.
Very clearly the money is there. It has to be taken up.
Nötig hingegen wäre der politische Wille, die geltenden Gesetze, vor allem die Europäische Menschenrechtskonvention, auf dem ganzen Kontinent endlich konsequent durchzusetzen. Nötig wäre, die Mittel zur Verbesserung des Schicksals der über 10 Millionen Roma gezielt zu nutzen. Und nötig wäre, zu lernen, aus den durchaus vorhandenen lokalen und nationalen Positivbeispielen zur Integration der Roma. Genau das verlangt die soeben vom Europarat verabschiedete Roma-Deklaration. Der Schweizer Diplomat in Straßburg, Mark Wey.
Sie führt nicht neue Verpflichtungen, Standards ein, sondern sie will die bestehenden besser umsetzen.
Die Schweiz begrüße deshalb, dass der Europarat das Roma-Problem zur Priorität erhoben habe. Doch das gilt längst nicht für alle von dessen 47 Mitgliedern. Das zeigte allein schon die Präsenz bzw. Nichtpräsenz von Ministern am heutigen Treffen. Während etliche Balkanländer und die skandinavischen Staaten ihre zuständigen Minister entsandten, schickten wichtige Länder wie Deutschland, Großbritannien, Spanien oder Italien bloß Funktionäre. Konkret beschlossen diese immerhin, dass der Europarat zunächst 450 und künftig bis zu 1400 Mediatoren ausbildet, die den Roma bei der Integration im Schul- und Gesundheitswesen und im Arbeits- und Wohnungsmarkt beistehen. Außerdem 100 und später bis zu 500 Anwälte, um ihnen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zu helfen.
These are immediate measures that we can take, so that we can go from.
Das seien konkrete Maßnahmen, freute sich Generalsekretär Jagland. Das ist gewiss richtig. Tatsache aber bleibt, dass trotz Jahre, ja jahrzehntelanger Debatte keine Minderheit in Europa ein tristeres Los fristet, ärmer, chancenloser und ausgegrenzter ist als die Roma. Denn die Roma sind nirgends eine relevante Wählergruppe, haben nirgends eine mächtige Lobby hinter sich. Es fehlt, was heute auch in Straßburg deutlich wurde, in allererster Linie am politischen Willen, das Problem ernsthaft und vordringlich anzugehen.
Fredrik Steiger. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Akola. Am Mikrofon war Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.